Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzos. Servus. Lars Sebastian, das ist eine ganz besondere Ausgabe heute, denn wir nehmen, wie die YouTube-Zuschauer zumindest sehen können, gemeinsam in einem Raum auf, in meinem Studio hier in München. Toll, aber wir haben noch etwas anderes. Wir haben nämlich eine sehr, sehr schöne Ankündigung zu machen und wir brauchen auch die Hilfe unserer Zuhörer und unserer Zuschauer. Ich fange mal ganz kurz an. Wir haben etwas entwickelt, etwas sehr, sehr Tolles entwickelt, auf das wir alle drei sehr, sehr stolz sind. Mit an Bord waren nicht nur wir drei, also Lars, Sebastian und ich, sondern auch die lieben Kollegen Armin Brack, Alexander Mittermeier und
Erik Nebe.
Erik Nebe, ganz genau. Vielen, vielen Dank. Und der liebe Erik auf jeden Fall. Wir haben eine App entwickelt und da bekommt ihr von uns exklusiv Artikel, Videos, Sprachnachrichten. Wir streben auch Webinare mit Experten an und wir wollen auch dieses Format hier bei The Dip, da wollen wir also auch diverse Livestreams dann durchführen, wo ihr uns dann also auch wirklich live Fragen stellen könnt. Und ja, warum brauchen wir jetzt eure Hilfe, Sebastian?
Ganz einfach, weil wir denken, dass es geil ist und ihr uns jetzt sagen müsst, dass wir wirklich damit richtig liegen. Ja, deswegen brauchen wir jetzt 50 Beta-Tester, das heißt, wir haben unten einen Link, tragt euch da ein, dann nehmen wir euch da auf, kommt sofort in die App rein, ihr könnt alles durchtesten. Wer später kommt, kein Problem, kann sich direkt auf die Warteliste eintragen. Das heißt, wenn wir mehr Tester brauchen, könnt ihr nachrücken. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wie wir haben ja hier im Podcast immer wieder darüber gesprochen, über diese legendäre interne WhatsApp-Gruppe, die es hier gibt. Und daraus, sag ich mal, als Gedankenkind ist dann diese Community entstanden, wo wir gesagt haben, wir bauen hier was richtig, richtig Gutes, was wir selber auch ständig nutzen. Also von daher, eintragen unten auf dem Link, dann die E-Mail bestätigen und dann geht's schon los.
Also wie unsere WhatsApp-Gruppe, nur in seriös quasi.
Nur in seriös, genau.
Ja, sehr schön, da freue ich mich schon. Sehr schön. Also helft uns dabei, dieses Produkt noch besser zu machen. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Mithilfe. 50 Plätze sind dort. Und ich würde sagen, jetzt schnell rein in die Themen. Wir haben Folgendes mitgebracht. Wir reden heute über Trade Republic. Die haben nämlich neulich ihre Kryptoanleger verärgert. Was dahinter steckt, erfahrt ihr gleich. Wir reden über Tesla. Da gibt es ein neues Kursziel, was, glaube ich, Elon Musk selber ausgerufen hat. Also bescheiden wie immer, nur 2.800 US-Dollar. Also ich glaube, das sind 1.600% vom jetzigen Kursniveau aus.
Genau, ja. Es gibt sogar zwei Kursziele. Cathie Wood und Elon Musk haben sich übertroffen im Wahnsinn, wollte ich fast schon sagen.
Ja. Okay, müssen wir auf jeden Fall nachher vertiefen. Dann haben wir eine Hörerfrage im Gepäck von Lukas. Der hat gefragt, wie er sein Dividendenportfolio am besten ausbauen sollte. Werden wir beantworten. Dann sagt Lars, diese Rallye braucht eine Pause. Welche Rallye er meint, wird er uns nachher verraten. Wir reden über Apple, ein Armutszeugnis in puncto KI. Diese Frage hat Sebastian mitgebracht. Ich werde darüber referieren, wie Millionäre anlegen. Und dann werden wir noch den Europameister bekannt geben, also den Turniergewinner. Wir wissen ihn ja heute schon. Warum das so ist, wird uns Lars nachher verraten. Aber steigen wir erstmal ein mit Trade Republic. Ganz kurz nur, also ein paar Leute werden es vielleicht mitbekommen haben, wenn ihr in dieser Krypto-Bubble ein bisschen unterwegs seid. Es war so, dass zwei Coins, Fetch.ai und Ocean, nicht handelbar waren bei Trade Republic. Und das hat ziemlich viele Kryptoanleger verärgert, also zumindest mal diejenigen Investoren bei Trade Republic, diejenigen Kunden, die in diesen beiden Coins investiert sind. Es gab auch nur eine relativ schmallippige, zweizeilige E-Mail, Info darüber. Und das ist überhaupt nicht gut angekommen. Also tatsächlich wurde das in diversen Foren relativ negativ besprochen, dieses Thema, dass Trade Republic da einfach keinen guten Job gemacht hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie seht ihr das? Also ist das so ein Ding, kann mal passieren? Ja? Oder sagt ihr, na gut, also ein Broker hier in Deutschland, der sollte das eigentlich besser hinkriegen. Was ist eurer Einschätzung dazu?
Also ich würde sagen, kann mal passieren, aber du musst natürlich aus deinen Fehlern auch als New Broker lernen. Also von daher, da müssen die daraus lernen. Das heißt, wenn du so mit einer kurzen Ankündigungsfrist dann einfach den Leuten so eine Kryptowährung wegnimmst, ich bin jetzt da nicht betroffen, dann musst du es halt beim nächsten Mal einfach länger und besser kommunizieren. Aber wir hatten ja vorher schon bei Trade Republic, wo die App umgestellt wurde, da haben sich ja schon viele beschwert. Ich für meinen Teil muss sagen, ich hatte jetzt bei Trade Republic noch nie Probleme. Ich habe da aber auch eher so mein längerfristiges Depot. Also ich mache jetzt nicht so viel. Aber wenn ich was von denen wollte oder gebraucht habe, dann war ich bis jetzt auch immer zufrieden. Also von daher, ich würde das Thema jetzt nicht zu aufbauschen, sondern sagen, okay, wenn die es einsehen und wenn es nächstes Mal einfach besser kommuniziert wird, dann ist das fair enough, finde ich.
Ja, ich würde auch sagen, der Trend stimmt auf jeden Fall. Ich bin wahrscheinlich nicht der erste Trade Republic-Kunde gewesen, aber das hat mich sofort angesprochen, es einfach mal auszuprobieren. Und insofern war ich sehr früh drin. Und ganz ehrlich, die ersten 6 Monate oder fast 12 Monate waren wir alle Beta-Tester. Also ich habe mehrfach den Support angeschrieben und es dauerte dann teilweise sehr lang. Und es ging hier ganz explizit um Ausführungen, die dann sehr verspätet kam. Und wenn eine Ausführung dann nicht bestätigt wird, dann sagst du ja auch manchmal, ja gut, dann drücke ich nochmal auf Kaufen. Jetzt hat man irgendwann gemerkt, dass es vielleicht mit der technischen Abwicklung zu tun hat. Und sie waren auch sehr kulant, dann gegebenenfalls das eine wieder rückabzuwickeln. Nur, was ich damit sagen will, wann immer du irgendwas Neues, ein neues Universum dir erschließen möchtest, das ist einfach so bei fast allen Anbietern, letztlich auch bei fast allen Softwareanbietern, dass sie ihre Kunden da so ein bisschen mitarbeiten lassen hinsichtlich des Testens. Sie nennen es dann nicht Beta-Test, weil natürlich letztlich gehen sie da live. Aber wie schnell haben sie von du kannst bei uns Bitcoin und Ethereum zu, was haben sie, 20, 25, 30 Kryptos mittlerweile?
Deutlich mehr.
Also, oder noch deutlich mehr und es kommen welche dazu. Es wird vermutlich regulatorische Gründe gehabt haben, dass sie die beiden dann wieder abbestellt haben. Ja, Ankündigung und dann Vollzug sollten wahrscheinlich bestenfalls 14 Tage dazwischen liegen. Aber vielleicht haben sie im Hintergrund, ich weiß es wirklich nicht, ich kenne die Gründe nicht, vielleicht hat sich da irgendwas ereignet, wo sie gesagt haben, nee, da müssen wir sofort raus.
Ja, der Crypto Market Maker hat wohl Trade Republic selber erst sehr spät darüber benachrichtigt. Und insofern gab es dann hintenrum, also im Backend, irgendwelche technischen Probleme. Das hat sich wiederum im Frontend auf die Kunden ausgewirkt. Und ich glaube, das Ganze wäre höchstwahrscheinlich auch gar nicht so hochgespült worden, wenn es halt bei Trade Republic nicht noch diese GameStop-Erinnerungen gäbe, ne? Also das war 2021, glaube ich, ne? In diesem Reddit-Wahnsinn, der damals stattgefunden, der heute ja wieder stattfindet irgendwie. Und da haben sie sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert, so, nicht mit Rum.
Danach vielleicht.
Ja, genau, später. weil sie ja da GameStop vom Handel ausgesetzt haben.
Genau.
Das war auch eine Entscheidung, die sehr stark kritisiert worden ist. Und ich glaube, dass jetzt da halt einfach so alte Erinnerungen dann hochgekommen sind.
Aber du siehst ja jetzt auch bei GameStop, also die Aktie ist ja auch volatil, sage ich mal. Und Roaring Kitty liegt, ich hatte es gestern, glaube ich, im Wall Street Journal, 300, 400 Millionen Dollar im Gewinn mit all seinen Derivaten, die er drauf gewettet hat. Und die Broker arbeiten zuverlässig durchgehend. Also das heißt, da hat man auch aus früheren Fehlern natürlich gelernt und hat entsprechend die Technik dann angepasst. Also deswegen würde ich jetzt nicht an so einem Einzelfall im Kryptobereich jetzt da dann Trade Republic messen. Aber natürlich, es geht besser.
Ja, unbedingt. Und ich glaube, damit kann man auch einen Haken an dieses Thema machen, weil ich glaube, das nächste Thema ist auch ein bisschen spannender. Ne? Elon Musk.
Tesla. Wir müssen eigentlich anfangen, nicht bei Elon Musk, sondern bei Tesla. Und es war ja wirklich diese Woche, kam zuerst Cathie Wood. Wir haben sie ja schon hier ein paar Mal besprochen, die legendäre Tech-Investorin, könnte man sagen, mit einer Studie, also ARK hat eine Studie veröffentlicht, unter anderem zu Tesla. Und man hat ein Kursziel von $2,600 bis, Lars schnauft schon, bis 2029 genannt. Das heißt 1600% Rendite ab dem aktuellen Niveau.
Lars rechnet schon, was dann mit seinem Derivat los wäre, nee, wenn das
ich
wirklich...
Ich bin raus. Okay. Ich habe die Schnauze voll.
Okay. Und diese Analyse basiert erstmal auf einer sogenannten Monte-Carlo-Simulation. Das heißt, da gibt man viele Daten rein, simuliert und dann kommt ein Ergebnis raus. Und das so wahrscheinlichste Ergebnis aus ARK-Sicht ist, ich muss fast schon lachen, $2,600. Das heißt, ausgehend von der aktuellen Marktkapitalisierung von Tesla, gut 500 Milliarden Euro, wären das 8,8 Billionen. Genau. Und dann, als ob es nicht noch spektakulärer werden könnte, kam Elon Musk auf eine Aktionärsversammlung um die Ecke mit diesem neuen Roboter, hatten wir auch schon mal, Optimus soll er heißen, hier thematisiert. Lars hat gesagt, er kauft ihn sich, wenn er rauskommt.
Und wenn er wirklich nur diese $25,000 kostet, bei 250.000 würde ich es schon überlegen.
Ja, pass mal auf, die $25,000 ist ein guter Punkt, weil Elon Musk gesagt hat, das mit KI und Robotics und allen in einen Topf geworfen und umgerührt, wird dazu führen, dass Tesla $25 Billionen wert wird. Also da muss man schon sagen, wenn man mal guckt, eine Apple 3 Billionen und dann sagt Cathie Wood, Tesla geht auf fast 9 Billionen und Elon Musk sagt auf 25. Also irgendwo muss ich sagen, ist da schon ein gewisser Wahnsinn dahinter oder wie seht ihr das?
Ja, wenn Warren Buffett jetzt nur sagt, ist Quatsch, geht auf 100 Billionen, dann sollte man vielleicht mal über
klassischer Value-Wert.
Ganz klassischer Value-Wert. Ein ganz seriöser CEO. Nein, also ja, ich halte es für Quatsch.
Ich auch.
Um es kurz zu machen. Also ich finde Elon Musk mittlerweile sowieso, also ich habe ihn schon immer ein bisschen kritisch gesehen. Ich bewundere seine Lebensleistung, ich bewundere seinen Instinkt, ich bewundere seine Chuzpe, es mit den Autobauern dieser Welt aufzunehmen und wie er halt Tesla auch durch diese Produktionshölle, wie er es 2018, 2019 genannt hat, durchgebracht hat, dass er es geschafft hat, Tesla zu einem echten Giganten auszubauen. Mittlerweile finde ich ihn allerdings sehr, sehr anstrengend. Ich bin nicht in Tesla investiert. Ich finde das Produkt toll. Also ich habe ja das Model 3, bin ich ja mal 6 Monate gefahren. Ganz, ganz tolles Produkt, tolles Auto, macht echt Spaß. Und ich finde es auch extrem gut, wie die Software funktioniert. Also ich habe da auch andere Autos im Vergleich gehabt, die wesentlich schlechter waren. Aber ich finde, Elon Musk ist halt durch seine Präsenz in den sozialen Medien, die er hat, und durch seine Lautstärke und durch dieses Polarisierende, was ihm anhaftet und was er, glaube ich, auch mittlerweile will. Also ich glaube, er will immer provozieren, er will irgendwie immer anecken und er will immer lautstark irgendwas announcen. Ich finde es mittlerweile ziemlich abstrus und damit beschädigt er in meinen Augen auch das Unternehmen Tesla. Als Brand, aber auch für mich als potenziellen Aktionär, der halt sagt, ich finde die Produkte toll, ich kann auch weitgehend mit der Vision dieses Unternehmens mitgehen, aber einfach durch dieses ständige Polarisieren wird Tesla für mich irgendwie unattraktiv als Investor, weil ich Angst haben muss, dass wenn Elon Musk mal wieder ein, zwei Sachen raushaut, dass dann Tesla einfach mal 20% tiefer steht. Und ich möchte nicht die ganze Zeit abhängig sein davon, was der CEO meines Unternehmens, in das ich investiere, in den sozialen Medien tut.
Ja, also zwei Punkte. Das eine, diese Szenarioanalysen sind ja super spannend. Die könnte auch jeder von uns natürlich zu jedem Unternehmen aufstellen. Und es ist jetzt reiner Zufall, Sebastian wird es wahrscheinlich freuen. Im Video morgen spreche ich ganz konkret über eine Goldaktie und ich beschreibe hier, wie in einem gewissen Szenario, Goldaktien sind derzeit, wenn man es historisch betrachtet, eher unterbewertet, also mit dem wievielfachen des Cashflows wird bewertet. Und wenn ich jetzt, und das wäre in etwa das Gleiche, die gleiche Herangehensweise wie bei Cathie Woods. Die, glaube ich, sagt, in diesem Szenario ist dann Tesla bei Marktanteil irgendwo bei 40%. So, das wäre so, als wenn ich heute behaupten würde, Gold stiege bis 2029 auf, jetzt will ich ungefähr die Verhältnisse, irgendwas zwischen 18.000 und $25,000. Wenn das so wäre, dann könnte ich im Video am Montag die Aktie vorgestellt haben, die sich definitiv dann verzehnfachen wird oder mehr. Vielleicht steigt sie dann auch 1600%. Aber die Grundannahme ist schon mal so frech. Und wenn man die gar nicht erst begründet, sondern einfach nur sagt, ja, aber wenn das passiert, und ich kann mir das sehr gut vorstellen, das ist für mich eine Ausgangsbasis von einer Analyse, wo ich sage, super spannend, für uns als Content-Ersteller auch, das können wir jede Woche sowas raushauen. Mhm. Also wenn Wasserstoff jetzt komplett Diesel ersetzt, ja, dann kauft ihr dieses Unternehmen, weil damit machst du 2600%. Das ist das eine, das ist für mich nicht seriös. Und der zweite Punkt, ich habe es eben schon gesagt, ich bin aus allem raus und ich kaufe auch kein Tesla mehr. Jeder hat, es ist keine Empfehlung, so tätig zu werden, aber jeder hat so seine persönliche Schmerzgrenze und die war für mich aufgrund der letzten Kommentare einfach erreicht. Also ich habe an dem Tag noch, ich möchte jetzt gar nicht, weil ich gar nicht politisch werden will, aber der ein oder andere hat so mitbekommen, was er vielleicht so tweetet. Ich habe an dem Tag meine Tesla-Position geschlossen und Ich habe vorher in der Woche, Vorwoche, du hast es richtig angesprochen, habe ich nämlich, bei uns läuft ein Auto geht jetzt weg, ein anderes soll dazu. Und dieses Model Y, das kostet noch 55.000 Euro und im Leasing 500 Euro im Monat, das ist natürlich ein super Angebot. Aufgrund der Überproduktion, glaube ich, nochmal der Preis 8 oder 9% runtergenommen. Aber ich will das Produkt nicht mehr haben. Ich will das nicht mehr haben, weil ich es verbinde mit dieser Person und weil ich da nicht mit konform gehen kann. Am Ende ist Tesla Elon Musk und Elon Musk ist Tesla. Und weil das ein Brand ist, bei dem ich mich nicht wohlfühle. Ja, es wird auch kein Ferrari, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber das ist eher so eine Image-Geschichte. Shake-out, hands-out an alle Ferrari-Fahrer, sei ihnen gegönnt. Aber nee, ich bin raus. Ich bin raus aus Elon, ich bin raus aus Tesla.
Okay. Ich bin Sebastian, noch. Du bist noch...
ja, ich nenne es ja meine verwegene Position in Tesla.
Ja.
Ich bin ja noch nicht so lange investiert. Ich bin jetzt auch leicht im Gewinn, weil ich hatte ja schon mal hier in einer Ausgabe gesagt, Elon Musk ist ja dann da bekannt dafür, dass er doch ein Kaninchen wieder irgendwie aus dem Hut zaubert. Und jetzt habe ich aber so das Gefühl, er strampelt sich ab, weil wirklich eine Bewertung von 25 Billionen auszurufen, also da wird es irgendwo lächerlich, muss ich wirklich sagen. Ich bin jetzt dabei, ich bleibe noch dabei, ich nehme da schon noch ein bisschen Gewinne mit, aber das ist jetzt für mich, also das ist so eine ungreifbare Denkweise auch, solche Dinger rauszuhauen und dann mit dem Roboter und der macht das, das ist diese Karotte, was das Wall Street Journal mal benannt hatte, das irgendwo am Horizont immer, mit der wird gewedelt und die Investoren sind dann schon so doof und machen das mit. Das ging halt bei Negativzinsen, aber jetzt ist das Umfeld härter, jetzt musst du halt liefern. Also ich glaube schon, dass man mit Tesla noch mit der Aktie Gewinn machen kann, aber da 25 Billionen oder 9 Billionen auszurufen, da muss ich auch sagen, ja, als Aktien, willst, das ist lächerlich.
Du willst ihm doch nicht Strategie unterstellen, dass er am Donnerstag ein Package abschließt, übrigens eigentlich schon mal niemals. 2018 ins Leben gerufen. Und wenn er bestimmte Milestones hinsichtlich des Aktienkurses erreicht, dann glaube ich, kann er nochmal auf zusätzliche 25 Milliarden oder sowas kommen oder sogar noch mehr. Ne?
Ich glaube sogar 100.
Insgesamt also sogar 100. Und dass er am nächsten Tag dann sagt, naja, wir werden demnächst ein x-faches Wert. Das kann Zufall sein, aber es ist einfach so, das hat er früher mal besser gemacht, ganz ehrlich.
Ja,
das klopfe ich schon auf Holz hier, aber das
wie,
ist...
Wie oft geht das auch? Ich meine, ja. 2018 muss man wirklich sagen, da war Tesla mal 50 Milliarden wert und dann hat er dieses Wahnsinnspaket, was du gesagt hast, geschnürt und Tesla ist ja wirklich auf 1 Billion gestiegen. Das kann schon mal passieren und er hat... Also Elon Musk ist ja eh das Marketing-Genie, der sich nach außen darstellt, aber er hatte auch eine
Bomben... Würdest du das immer noch sagen?
Kurze Unterbrechung, es geht sofort weiter. An dieser Stelle möchte ich dir ein kleines Geheimnis verraten. Sowohl Sebastian Hell als auch Timo Bautzus sind echt schwierige Charaktere. Jede Podcast-Folge kämpfe ich mich wieder durch und versuche irgendwie den Anschein zu wahren, als würde mir das auch noch Spaß machen. Also unterstütz mich bitte dabei, damit ich durchhalte. Abonniere diesen Podcast. Ich danke dir. Und jetzt geht's weiter.
Er versucht. Ich meine, er hat damals das gemacht und vielleicht denkt, das war alles sein Charme, seine Reize, die er da versprüht hat. Aber wir waren ja auch in der Zeit, wo das Geld billig war und negativ. Das heißt, du hast als Investor gesagt, hau ich mal Geld rein, weil was soll ich damit machen? Jetzt kannst du 3-4% risikolos kassieren. Also, dass dieser Zaubertrick jetzt auf einmal wieder gelingt, da glaube ich, strampelt das sich einfach ab.
Ja, weil er damals auch der Erste war und sehr weit vorne in jeder Hinsicht. Also ich glaube, die Verhältnisse haben sich halt einfach verändert, weil jetzt sind auch ein paar andere da, die da durchaus solide mitspielen können. Genau, die Chinesen. Und insofern, ich glaube, er hat auch seinen Nimbus irgendwie so ein bisschen verspielt, weil ich habe nicht den Eindruck, ich glaube, vor 4-5 Jahren war das so, wenn du Elon Musk kritisch warst, dann hast du richtig Lack in den Kommentaren bekommen. Also auf YouTube. Und mittlerweile ist das eben nicht mehr so der Fall. Also ich kann, glaube ich, ohne jetzt in den YouTube-Kommentaren wahnsinnig abgestraft zu werden, kann ich sagen, also ich bin nicht mehr so begeistert von Tesla, ich bin nicht mehr so begeistert von Elon Musk und ich wette, ich kriege Zustimmung. Ja?
Ja, kann durchaus sein.
Keiner wird sagen, du hast Elon Musk nicht verstanden.
Ja, vielleicht meldet sich anders, Elon Musk selber. Ja, sag, baut es.
Das ist ein Technologieunternehmen.
Du verstehst mich einfach.
Batterieunternehmen.
Batterie. Wir bauen nur noch Batterien.
Aber lass uns mal zur Frage von Lukas übergehen. Wie das Dividendenportfolio am besten ausbauen? Ich habe die Frage nur in Kurzform mir aufgeschrieben. Sebastian, du kannst da, glaube ich, noch mal ein bisschen Zusatz
geben. Elaboriere dazu sehr gerne.
Ja, gerne.
Ja, der Lukas hat uns eine spannende Frage gestellt und ich hatte überlegt, ob ich sie diese Woche euch schon mitbringe oder nächste, weil ich selber nachdenken musste. Und er hat sich so, also er spielt mit dem Gedanken, Dividendenportfolio aufzubauen. Ist ja erstmal richtig und sehr löblich. Und er hat halt jetzt die, oder er muss die Entscheidung treffen, ob er, ich nehme jetzt einfach mal freie zahlt, aber vom Prinzip ist es so, ob er jetzt sagt, okay, er investiert jetzt monatlich 10, 20 Euro in 30 einzelne Aktien und versucht sich ein Depot aufzubauen, oder er nimmt diesen Betrag und investiert halt das monatlich nur in eine oder zwei Aktien. Also das eine ist einfach ein breit diversifizierter Sparplan und das andere ist halt, wo du aktivere Entscheidungen triffst, kaufe ich heute mal eine Nestlé oder kaufe ich mal eine BHP oder was auch immer. Und ich habe mir da auch länger Gedanken gemacht. Und ich meine, erstmal klingt es ja vernünftig, wenn du sagst, okay, ich bespare jetzt 30 Aktien, a 10 Euro, weil du hast bei den Neobrokern ja die Teilaktien, die du kaufen kannst. Also es ist ja egal, du musst dir nicht mehr eine Münchner Rück für 700, 800 Euro kaufen. Du kannst ja davon auch einen Anteil für 20 Euro dir kaufen, das geht. Aber wenn ich mich jetzt da reinversetze, fühle ich mich wohler oder würde ich mich wohler fühlen? Ich kann hier nur meine Meinung bringen. Wenn ich wahrscheinlich sagen würde, okay, ich habe 300 Euro und als dass ich jetzt 30 mal 10 Euro investiere, kaufe ich lieber mal eine Aktie ganz oder zu Anteilen für 300 Euro und gucke dann im nächsten Monat, okay, welche von den Aktien, die ich jetzt in meinem Dividendenportfolio haben will, bekomme ich jetzt günstig bewertet und kaufe die. Also mir wäre es persönlich lieber, aber ich kann es euch jetzt auch nicht 100% begründen, aber so emotional, lieber einen größeren Betrag in eine Aktie pro Monat zu investieren oder auch in zwei meinetwegen, als 30 so kleine Sparpläne zu haben. Irgendwie gefühlt habe ich da das Gefühl, du kommst nicht auf einen grünen Zweig, weil du überall halt versuchst, so für 10 Euro aufzusammeln, als dass du mal richtig einen nimmst. Das wäre jetzt so meine Vorgehensweise.
Da wäre ich vollkommen bei dir. Entspricht tatsächlich auch meiner eigenen Vorgehensweise, dass ich also zwar durchaus auch breit gestreut unterwegs bin bei mir im Portfolio, aber das ist halt eben, ich glaube, ich habe insgesamt 16 oder 17 Positionen bei mir im Portfolio. Und das ist wahrscheinlich nicht wahnsinnig viele. Also ich glaube, da gibt es viele Privatanleger, die wesentlich mehr Positionen haben. Also ich versuche bei den Positionen dann auch wirklich mit Conviction oder mit Überzeugung dort reinzugehen und dann entsprechend auch entsprechende Positionsgrößen aufzubauen. Insofern wäre ich da auch definitiv in deinem Camp. Ich hätte jetzt halt auch gesagt, okay, Lukas, du könntest dir auch nochmal überlegen, muss es das eine Extrem sein oder das andere? Geh so einen Mittelweg, nimm doch einfach 6 mal 50 Euro und aber dann halt wirklich in 6 Titel rein, von denen du halt wirklich überzeugt bist. Und das Zweite ist, wenn man 300 Euro zur Verfügung hat, warum denn dann nicht eigentlich auch ein Dividenden-ETF?
Wollte ich jetzt noch ergänzen, klar. Aber du hast ja auch bei vielen, die sagen, ja, ETF ist schön und gut, aber ich mag halt meine Aktien, weil ich will die und die Werte. Also ich kann das schon nachvollziehen. Aber ja, Alternative ist immer für das Geld ein Dividenden-ETF zu nehmen. Sparplan 300 Euro, ab die Fahrt, fertig.
Ja, geht halt auch spannender, wenn man Einzelwerte kauft. Aber ich gebe absolut, also für mich kommt es darauf an, möchte ich mich damit eigentlich regelmäßig beschäftigen oder nicht. Und Einzelaktien erfordern für mich immer so ein ganz kleines bisschen Leidenschaft, ist vielleicht zu viel, aber zumindest mal Interesse. Und dann würde ich aber bei einem, ich würde sagen, die Grenze ist so, solange das Depot in der Fünfstelligkeit ist, das kann ja schon ein sehr ordentliches Depot sein, reichen ehrlicherweise 15 bis 17 Aktien. Gerade im Dividendenbereich ist es gar nicht so schwer, diversifiziert zu sein. Also wenn ich Wachstumsaktien und Dividendenaktien kombinieren möchte, dann können es vielleicht mehr sein, aber im Dividendenbereich, also so viele Branchen muss man da gar nicht abbilden. Also würden 15 Werte wahrscheinlich reichen. Und darüber hinaus würde ich sagen, wenn man es so eine Feel-Good-Geschichte, also ich weiß, ich muss es machen, aber ich möchte mich gar nicht groß damit beschäftigen, dann ist eine Möglichkeit klar, der ETF. Ich finde aber, man kann da noch ein bisschen nuancierter vorgehen mit Einzelaktien. Aber dann würde ich vielleicht den Sparplan nehmen. Wenn man Lust hat, so ein bisschen an Timing und mal da drauf zu gucken, momentan laufen zum Beispiel die Konsumwerte, insbesondere auch britische Werte, laufen sehr, sehr schlecht. Und wenn man sagt, hier mal ein bisschen antizyklisch kaufen, dann wäre wahrscheinlich eher die Variante interessant, dass man sagt, okay, dann nehme ich da mal eine Tranche. Aber natürlich auch mit dem Risiko, dass das eigene Zutun, das kann die Rendite verbessern. Aber es kann natürlich auch, ja, also immer nur die Werte zu kaufen, die jetzt gerade nicht gelaufen sind, ist auch keine gute Strategie. Also unter dem Aspekt, es kommt darauf an. Ich weiß, es ist eine Wischiwaschi-Antwort, aber was ich mal oben drüber schreiben würde, ist in den meisten Depots, und wenn er über eine Summe spricht von 10 bis 30 Euro, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass jetzt das noch kein so großes Depot ist. Da reicht für mich auch die Hälfte der Werte. Weil 30 Einzelwerte im Auge zu behalten, das ist dann schon eine ganze Menge.
Ich gebe noch einen Kompromiss mit. Also so gehe ich vor dem Dividendendepot. Ich habe 2 Dividenden-ETFs, die sind da einfach drin. Das heißt, was du gesagt hast, du hast natürlich bei Einzelaktien immer das Risiko, dass du schlechter bist als deine Benchmark, als die Dividendenindex. Das heißt, das kannst du abfedern, indem du einen Teil in Dividenden-ETFs packst. Aber trotzdem, weil du vielleicht das ein oder andere nehmen als Aktionär beteiligt sein willst, kannst du es noch dazu mischen. Also auch das wäre ein gangbarer Weg, dass ich sage, von 300 Euro, 100 gehen in den Sparplan rein per ETF und 200 Euro verteile ich auf die anderen Aktien und kaufe mich da peu à peu ein.
Aber du hast das im Blick, wenn wir jetzt den berühmten Global Select Dividend nehmen, du bist dann momentan, sagen wir mal, nur leicht diversifiziert. Ne? Schon sehr Nordamerika-lastig, alles, was du so in den ETFs bekommst.
Absolut,
ne?
Absolut. Und genau da macht es natürlich Sinn, wenn du diese Mischform wählst, weil du dann mit deinen Einzelaktieninvestitionen natürlich noch ein bisschen eingreifen kannst in der ganzen. Also ich finde, es viele Wege führen nach Rom. Du kannst nur mit ETFs agieren, nur mit Aktien oder halt eine Mischform. Dann kannst du ein bisschen besser austarieren.
Wenn man jetzt wie der Lukas da auf Einzelaktien setzen möchte. Also ich muss dazu sagen, ich bin kein dividendenaffiner Investor. Also
das müssen
bei mir
wir mal noch genauer diskutieren, ich weiß. Ja,
okay, machen wir. Aber gibt es da bestimmte Werte aus eurer Sicht, die wirklich so Must-Haves sind? Bestimmte Einzelwerte oder gibt es auch, anders gefragt, bestimmte Branchen, die unbedingt mit rein müssen?
Nee, alles gut. Also wir haben ja im Bestvestor ein Dividendendepot, deswegen wäre das jetzt nicht ganz fair den Lesern gegenüber, die einfach mal aufzuzählen alle. Also für die unspektakulären Branchen. Also Dividende / konservativ, das gehört einfach zusammen, weil du willst ja nachhaltige Gewinne. Du willst ja nicht Unternehmen, die sagen, ich erhöhe mal meinen Fremdkapitalanteil, dann kann ich es mir erlauben, Dividenden auszuzahlen. Also das wird immer ein bisschen langweilig sein. Und dass in den meisten Dividendendepots dann auch so Dividenden-Champions drin sind, also die wirklich Jahr für Jahr für Jahr ihre Dividende erhöhen, naja, bleibt nicht so viel. Also Nahrungsmittelbranche, jetzt mal eine Coca-Cola zu nennen, da lehne ich mich nicht weit aus dem Fenster. Das hat gut. Oder Versicherungsbranche, Pharmabranche, also überall dort, wo wenig Zyklik drin ist und sehr berechenbares Geschäft, das sind dann die Unternehmen.
Kann ich mich nur anschließen. Vor allem ein, zwei Worte noch ist, ich finde, dass bei Dividendenaktien oder Strategien oftmals so ein Dogma ist, ich will nur Werte, die seit 25 Jahren Dividenden zahlen und steigern oder seit 50. Ich bin da viel flexibler. Also ich habe sogar im Dividendendepot Werte, der Amazon ist jetzt kein Dividendenwert, aber wird irgendwann mal noch ein Riesenzahler werden. Oder auch gewisse Rohstoffunternehmen, die fallen natürlich nie rein in diese Dividendenaristokraten, weil die, wenn sie Kohle haben, dann kriegst du Dividende wie verrückt. Wenn sie keine Kohle machen, setzen die halt auch mal aus. Aber das ist halt auch richtig unternehmerisch gedacht. Wenn du sagst, ich habe gerade kein Geld, ist es mir lieber, ein Unternehmen zahlt ein, zwei Jahre mal gar nicht, als dass sie sich kaputt machen und umbringen, dass sie die Dividendenhistorie behalten. Also von daher, ich mag so Dogmen nicht, weißt du, wenn du wirklich sagst, ich muss unbedingt die Werte haben, weil die immer bezahlen. Das ist schön, aber wenn die aussetzen, um sich selber zu retten, ist es ja auch nicht schlecht. Und gerade im Rohstoffbereich, da sprudeln die Dividenden richtig, wenn die Geld verdienen. Sonderdividenden ohne Ende.
Mhm. Sag mal, nur fällt mir jetzt spontan so ein, ich meine, Meta hat ja angekündigt, eine Dividende zu zahlen. Ich weiß gar nicht, ob sie schon die erste gezahlt haben. Weiß ich jetzt nicht. Mhm. Und Alphabet auch?
Mhm.
Warum?
Salesforce, glaube ich, war dieses Jahr auch am Anfang.
Alle das sind ja wirklich Dividenden. So Mini-Ausschüttungen, ich weiß nicht, 10 Cent pro Aktie oder so, kann man sich ja ausrechnen, dass das halt eine Mini-Dividendenrendite ist, bei Meta auf jeden Fall. Aber warum springt dann so eine Aktie trotzdem nach dieser Ankündigung einfach mal um 5-6% um einen Tag, an einem Tag nach oben?
Also ich glaube, Nvidia zahlt doch auch die Mindestdividende, deswegen nach dem Split bleibt da nicht mehr allzu viel übrig.
Cent müsste es sein
pro Aktie. Ja, genau, 1 Cent pro Aktie. Also das ist wahrscheinlich, um damit der entsprechende ETF-Anbieter die mit aufnehmen dürfen und sagen, wir haben jetzt haben wir auch eine Dividendenaktie mit drin. Also es ist ja eine Kombination. Bei den Werten, die du jetzt genannt hast, muss man sagen, die sind, glaube ich, im Anschluss deutlich gestiegen. Nicht aufgrund der Ankündigung der Dividendenausschüttung, sondern weil es auch bei Meta immer wieder, wo du sagst, hoppsala, da hätte man das ja nicht gedacht. Also sie überraschen immer wieder positiv. Also ich denke, die Ausschüttung an sich. Ja. Für uns muss man ja auch sagen, wir bei Dividenden bezahlen wir Steuern drauf. Ja, wenn wir also reinvestieren wollen, wenn man den Plan hat, dann kann man das sicherlich auch cleverer machen, weil erst ausschütten, 25% Abgeltungssteuer plus Soli und Kirchensteuer, wenn man dort ist, ja, und dann das Geld wieder reinvestieren. Da kann ich natürlich durchaus Unternehmen finden, wo ich sage, dann kauf lieber eigene Aktien zurück, was die ja auch häufig im großen Stil machen.
Ja, ja. Der Unterschied ist halt, das eine ist wirklich wirksam, da habe ich, da habe ich mehr das Gefühl, ja, was ich habe, das habe ich, weil das fließt ja bei mir aufs Konto und das andere ist irgendwie sehr abstrakt. Ne?
Ja, bei passiven Einkünften ja auch in Ordnung. Mhm. Also ich werde ja am Ende meiner Tage dann, wenn ich sage, ja, statt aufs Amt zu laufen, nehme ich meine Dividenden und da ich ja nie eingezahlt habe, muss ich dann davon leben. So, das brauche ich ja dann auch. Mhm. Aber wenn du heute, ich sage es auch ganz offen, das ist aber ein neues Thema, müssen wir heute gar nicht aufmachen, wenn du 25 bist oder du bist 30, dann hast du noch so viele Jahre der Geldanlage, dann zu sagen, ich konzentriere mich nur und ausschließlich auf Dividendenwerte, ist für mich nicht die richtige Strategie.
Vor allem Buffett sagt ja, Buffett liebt ja Dividenden, aber er zahlt ja bekanntlich keine, weil er sagt, Aktionäre haben den meisten Wert von Rückkäufen einfach.
Ja, aber bei Buffett finde ich es auch schon wieder fast ein bisschen frech, weil ich meine, wenn du da dauernd 150 Milliarden irgendwie rumfliegen hast, da kann man auch mal sagen, also naja, jetzt dein Track Record mit großen neuen Übernahmen oder so.
200 Milliarden fast. Das ist ja das, wir hatten es ja neulich mal besprochen. Ja. Er ist halt zu groß, er ist ein zu großer Koloss, als dass dann Hedgefonds wie Elliott oder auch Bill Ackman, dass sie sich trauen, mit ihm das aufzunehmen. Jeder andere hätte da Druck gemacht und hätte gesagt, raus mit der Kohle. Also Sonderdividende, Rückkauf. Ich bin gespannt. Deswegen bin ich bei Berkshire noch dabei, weil ich wissen will, was mit diesem Geld passiert.
Du könntest aber bei Berkshire genau um den Anteil, in dem sie zum Beispiel Aktien reduzieren, dir natürlich auch selber den Anteil wieder verkaufen an der Börse. Weil für uns ist steuerlich kein Unterschied, ob wir eine Dividende bekommen oder ob wir eine Aktie verkaufen. Und theoretisch könntest du dir das so ausrechnen, dass du genau den Anteil, den die Firma quasi den Gewinn erhöht durch die Aktienrückkäufe, könntest du auch Anteile verkaufen. Wäre steuerlich genauso wirksamer. Ich weiß, jeder sagt, ja, aber deine Substanz frisst du ja dann an. Mhm. Das stimmt nicht, weil sich ja deine Substanz durch die Aktienrückkäufe dann schon erhöht hat. Aber wir haben noch weitere Themen, deswegen...
Ja, aber ein schönes Rechenbeispiel eigentlich. Oder beziehungsweise, ja, den Gedanken habe ich wirklich noch nie gehört.
Ja, aber es geht also,
ja. Ja, wenn du sagst, das Unternehmen gefällt dir so gut, aber es zahlt halt keine Dividende. Du kannst genau sagen, wie sich deine Substanz erhöht und die kannst du selber auch ausschütten durch Verkäufe dann.
Ja, witzig. Okay. Rallye. Diese Rallye braucht eine Pause. Lars, das ist dein Thema.
Ja.
Welche Rallye meinst du?
Talking on books, weil ich selber gesagt habe, ich steige jetzt mal kurz aus.
Ach so. Was hast du verkauft?
Mein Halbleiter-ETF, den habe ich verkauft, weil es passt alles. Und ich habe es ja auch schon häufiger gesagt, ich glaube, dass wir im Jahresverlauf noch höher stehen können, weil das für mich eine Branche ist, die potenziell, ja, die profitiert halt. Es ist nicht nur Nvidia, aber natürlich ist in diesem ETF Nvidia am höchsten gewichtet gewesen. Die haben jetzt einen Aktiensplit gemacht. Und die Aktie ist auch, ganz kurz hat sie mir überlegt, können wir einfach weiter steigen? Ja, können wir. Wir steigen einfach weiter. Und es kann auch noch so weitergehen. Dann kam eine Broadcom. Die ist am dritthöchsten gewichtet, überragende Quartalszahlen geliefert. Taiwan Semiconductor auf ein neues Hoch ausgebrochen. Das sieht also alles super aus. Aber du musst natürlich irgendwann dann auch fragen, als aktiver Anleger, es geht hier ja nicht um die langfristige Anlage, ja, what's next? Was kann denn jetzt eigentlich noch positive Impulse von den Quartalsberichten? Kann nichts mehr kommen. Deswegen, es ist manchmal so am Top so eine Sache. Also es kann durchaus sein, dass einfach diese Rallye im Semiconductor-Index, im SOX, einfach 5% weitergeht. Dann bin ich zu früh ausgestiegen. Aber dazu sagen, ich ziehe meinen Stop nach. Wenn so eine Korrektur mal kommt, dann sind es eben auch mal schnell 10-15% in so einem Index, der dieses Jahr den Nasdaq 100 deutlich outperformt hat. Ich habe zwischendurch geschielt, deswegen habe ich gesehen, Sebastian hat sogar die Zahlen mitgebracht.
Die Zahlen.
Ja, genau, da will ich nicht luschern. Also insofern, das ist eine aktive Gewinnmitnahme, weil ich natürlich auch den Stop dann einfach nicht so eng nachziehen will, dass ich sowieso ausgestoppt werde. Und ja, ich möchte gerne aber auch wieder einsteigen. Das ist eigentlich noch die wichtigere Botschaft. Und das ist vor allen Dingen mal keine Crash-Ansage hier, sondern nur, das ist jetzt recht steil, was wir alles gesehen haben. 10-15% mal abgeben, dann bin ich wieder mit an Bord.
Ja. Wie viel, darf ich fragen, wie viel hast du denn gemacht? Also das hast du mit den Lesern umgesetzt, ne? Das Ding,
ja, genau.
Den Halbleiter-ETF. Mhm. Wie viel habt ihr da gemacht?
Och Gott, die Ausgabe kommt erst am Sonntag und ich beschäftige mich. Also das müsste um die 18-19% sein. Wobei, ja, also wichtig ist, dass man es immer in Relation zueinander setzt. Für mich ist eigentlich nicht das Absolute wichtig, sondern für mich ist der Abstand zum Stop entscheidend. Also wir haben in etwa etwas mehr als das Zweifache des Risikos verdient. Das heißt also, wenn du bei einem ETF kannst du einen Stop setzen, der 6 oder 7% entfernt ist. Wenn du das in Einzelaktien machst, dann musst du, oder bei einer Nvidia oder bei einer Broadcom, da musst du, oder einer AMD, da musst du natürlich einen Stop setzen, der ist 15 oder 20% entfernt. Deswegen ist die absolute Prozentzahl nicht das Entscheidende, sondern das, was du am Ende draus machst. Also das Wievielfache deines Risikos hast du irgendwo mit verdient. Das ist entscheidend. Das heißt also, für die gleiche Performance hätte eine Broadcom 40-45% machen müssen. Mhm. Und wenn ich mich zwischen sehr volatil und weniger volatil entscheiden kann, dann nehme ich immer weniger volatil.
Ja.
Weil
ja.
die Gefahr, hier durch eine Bewegung mal schnell ausgestoppt zu werden, die ist da geringer.
Also du hast jetzt konstruiert 6% ungefähr den Stop unter deinem Einstandspreis gesetzt bei dem ETF, hast jetzt 18% verdient, also hast du dreimal das Risiko reingebracht.
So wäre der Preis. Es ist ein bisschen weniger, aber ja.
Ja, okay, cool. Oh, nicht schlecht. Sebastian, du hast Zahlen für uns.
Ja, ja, ich wollte nur noch ergänzen, in diesem Jahr haben nämlich die Halbleiter-ETFs, wenn du mal von den großen Anbietern nimmst, 45% geschafft und seit Anfang 23 sich verdoppelt. Also von daher ist das, was du sagst, Lars, da mal Gewinne mitzunehmen und abzuwarten, wenn man jetzt kurzfristiger unterwegs ist, absolut vernünftig. Also wie du sagst, Nvidia-Hochgewicht, das Zeug ist ja gelaufen wie verrückt und Nvidia läuft weiter. Das ist ja das Kuriose. Also Tech läuft ja weiter und KI läuft ja auch noch. Also von daher, da ist eine Abkühlung zumindest, wäre mal nicht schlecht.
Okay, aber die Zahlen, die wolltest du jetzt noch vorlesen, oder?
Ich habe sie dir doch genannt, 45% und 100%.
Ach, hast du gerade?
Ja, sorry. Bist du schon geistig in der Hochzeit morgen, oder?
Hochzeit?
Was? Was?
Wie? Welche Hochzeit?
Sind wir deshalb hier zu... Oh mein Goodness.
Heiratest du morgen?
Ich nicht. Ich habe nicht diese Schicksalsentscheidung getroffen, die du getroffen hast. Ihr müsst wissen, alle, die uns zuhören, Timo hat uns morgen eingeladen zur Hochzeit-Party.
Ja, zu einer Party anlässlich meiner Hochzeit. Genau, letztes Jahr habe ich,
du hast geheiratet. Geheiratet.
Habe ich officially geheiratet, genau. Ich bin vom Markt, liebe Damen, sorry.
Tja, heute kommst du raus mit der Folge.
Ja, genau. Ja, nächstes Jahr Silberhochzeit. Oh Gott, jetzt fühle ich mich richtig jung. Ist aber so.
Hast du?
Jetzt gucken mich alle an.
Yep. Das ist 70 Jahre
und mit 12 geheiratet. Mit 12 geheiratet und 70 Jahre verheiratet. Genau. Ja, sehr schön. Gut, dass wir das geklärt haben.
Ja,
und ohne Witz, meine Frau ist ja Spanierin. Auf dem Konsulat. Und dann gehst du alleine mit dem Beamten ins Nebenzimmer und der guckt und ich dachte, der stellt meiner Frau die Frage. Die haben aber auch mir die Frage gestellt, ob ich zu dieser Hochzeit gezwungen worden wäre. Naja, wegen Staatsbürgerschaft und so, die meine Frau nach wie vor nicht beantragt hat. Also ich finde es exotischer einfach dann. Aber die, haben die mich gefragt und ich sagte, naja, gezwungen ist das verkehrte Wort jetzt, aber... Und dann bin ich rausgegangen. Aber war alles okay. Liegt, dass meine Frau das hier nur sieht oder hört.
Armutszeugnis bei KI.
Ja, KI Apple. Und Apple. Ich habe das Thema euch mal mitgebracht, weil Apple hatte ja diese große Entwicklerkonferenz jetzt jüngst. Und da wurde ja dann im Nachgang auch verlautbart, dass ja Apple mit OpenAI zusammenarbeitet, also mit ChatGPT auf dem iPhone. Und dass man das jetzt in die iPhones entsprechend auch integriert. Es ist ja auch angedacht, dass später die iPhones so schnell Chips haben, dass direkt auf dem iPhone auch entsprechende Rechenleistungen umgesetzt werden können. Und dann gab es ja erstmal die Reaktion, dass man gesagt hat oder Analysten gesagt haben, es ist ein Armutszeugnis für Apple, dass die es nicht hinkriegen, irgendwas mit KI zu machen. Und jetzt müssen sie hier zu OpenAI und ChatGPT gehen. Und ich muss aber sagen, ich bin ja selbst Apple-Aktionär. Ich finde es gar nicht doof, also zu sagen, okay, pass auf, wir haben jetzt nicht die beste KI-Lösung auf dem Markt. Warum nicht kooperieren mit der Lösung, die gut ist und parallel im Hintergrund dann am sogenannten Apple Intelligence, also an der eigenen Apple KI, weiterarbeiten? Also ich habe das so im Hinterkopf, als diese Enttäuschung kam und Armutszeugnis da genannt wurde und alles so, Google und Microsoft. Das heißt, Apple hat ja auch einen Deal mit Alphabet, dass Google die führende Suchmaschine auf dem iPhone und den Apple-Produkten ist. Und dafür kassiert ja Apple richtig Kohle von Alphabet. Microsoft ging den anderen Weg und hat gesagt, na, wir wollen aber eine eigene Suchmaschine, wir wollen Bing, haben Milliarden da rein investiert. Aber wenn du dir mal so die Statistiken anguckst, Bing ist nach wie vor mit allem, was sie noch neu gebaut haben von OpenAI, 10% Marktanteil. Google 80% Marktanteil. Das heißt, du könntest ja auch sagen, du verzichtest drauf, jetzt Ressourcen irgendwas hinterherzuwerfen, wo du im Moment nicht weit genug bist und holst dir lieber vom führenden Anbieter jetzt die KI rein, was sogar gerade gemunkelt wird, dass Apple dafür gar nicht mal an OpenAI was bezahlt oder OpenAI an Apple, weil OpenAI das natürlich sieht als große Chance, noch bekannter zu werden. Also von daher, ich finde das eine gute Entscheidung von Apple. Wurde ja dann auch im Nachgang gewürdigt, dass die Aktie weiter gestiegen ist. Aber man muss nicht immer alles selber machen, sondern Apple ist hier eigentlich der Königsmacher im KI-Bereich und macht die KI-Anwendung, die die beste ist, zur absoluten Nonplusultra-Anwendung, bis sie hinterher dann was Eigenes haben. Also Apple ist ja auch so, Apple war nie der Erste in irgendeinem Trend, aber am Ende sind sie die Besten, weil sie einfach das beste Design haben und die beste Funktionalität. Das muss ich so sagen. Als Apple-User seit Januar 2024.
Ja, Moment. Also ich glaube, ich finde das gar nicht gut, dass die ankündigen, mit Microsoft was zusammenzumachen, weil ich habe das richtig in Erinnerung, dass sie vor ein paar Wochen angekündigt haben, das eigentlich mit Google zusammenzumachen und ich als Alphabet-Aktionär.
Gemunkelt, aber ja, du hast recht.
Ja, genau. Deswegen, also das ist jetzt mein Punkt. Also kann man sich gar nicht auf Apple verlassen oder was? Also ich als Alphabet-Aktionär.
Nee, also Alphabet, ich meine, Apple hat sich entschieden, die aus Apples Sicht beste KI-Anwendung zu nehmen. Und die ist halt aus Apples Sicht ChatGPT.
Also ich meine, das ist doch die Strategie eigentlich. Aber ich meine, das haben sie doch in der Vergangenheit schon gut gemacht, oder? Also ja. sie haben sich das Beste rausgesucht. Und man kann jetzt ja viel schimpfen über Apple und nach wie vor bin ich ja jetzt kein Apple-User, aber das liegt auch daran, dass ich zu bequem bin, allein schon bei irgendeinem Handytausch.
Anekdote, als ich von Android nach Jahrzehnten umgestiegen bin im Januar, hat Lars immer wieder im WhatsApp geschrieben und geht's schon mit dem iPhone? Wie war denn so der Umzug? Funktioniert alles? Also
Ich bin da sehr skeptisch, ja. Und neulich ist mir mein Handy runtergefallen. Ich musste jetzt also wechseln von Android auf Android. Das sind 2 Stunden verlorene Lebenszeit. Das nervt mich einfach nur. So, aber was ich sagen wollte.
Also konntest du dann dein Nokia 3330 da nicht einfach wieder reparieren lassen?
Nee, ich habe hier das aus Matrix noch. Das genau, diesen großen Knochen, ja. Nee, also sie machen ja offensichtlich das Beste für den End-User. Und jetzt mal abgesehen, ich finde die Brille ist ein bisschen die Vision Pro, da habe ich den Eindruck. Da sind sie jetzt früh mit rausgekommen, aber die promoten sie ja auch nicht so richtig. Da lassen sie den Nutzer offensichtlich auch ein bisschen dran mitarbeiten jetzt und nutzen das Feedback. Aber es ist nachvollziehbar und ich glaube, man darf das nicht vergleichen. Früher gab es ja auch so Produktzyklen, auch so im Softwarebereich. Ich glaube, bei diesen Large Language Models, also Lambda von Meta, und dann haben wir ja, glaube ich, Mistral in Europa, und die werden sich so schnell gegenseitig übertrumpfen, dass es wahrscheinlich keinen Sinn macht, eine 10-jährige Kooperation einzugehen, wenn du dann das Gefühl hast, eigentlich ist das, was du hast, schon nicht mehr State of the Art.
Genau.
Und die werden sich gegenseitig so schnell, die sammeln jetzt auch noch sehr viel Geld ein. Ich bin mir nicht sicher, wie die alle viel Geld verdienen werden. Denn so diese Markentreue wird es, glaube ich, bei denen nicht geben. Wenn du hörst, also ich nutze ChatGPT sehr regelmäßig, aber wenn ich wüsste, dieses Modell liefert mir die besseren Ergebnisse, ich muss nur auf eine andere Webseite gehen, ein anderes Abo vielleicht abschließen, dann würde ich das machen. Das ist mir völlig egal. Mein Prompt ist ja mehr oder weniger immer der gleiche. Und dass Apple da nicht sagt, wir warten, bis wir das selber fertig haben, sie waren nun mal nicht schnell genug mit ihrem Produkt. Ich finde das eigentlich gar nicht so unsmart. Ich verstehe den Gedanken, ist das vielleicht auch ein bisschen so Loser-Mentality, aber sie machen das Beste für den User und am Ende des Tages werden sie ihr Produkt weiterhin doppelt so teuer verkaufen. Und das funktioniert.
Das stelle ich auch gar nicht. Also ich finde, das ist überhaupt keine Loser-Mentality, sondern ich finde das auch schlau, ehrlicherweise. Also ich kann es selber nicht am besten, müsste eigentlich einen Haufen Geld, das tun sie auch. Also werden mir jetzt einen Haufen smarter Leute, die werden jetzt mit Sicherheit auch relativ viel Geld kosten. Und das jetzt aber so schnell wie möglich auf Spur zu bringen und dann halt auf die Kompetenz von anderen zu setzen, finde ich gut, finde ich smart. Mich ärgert ja nur, dass es halt jetzt offenbar doch nicht Alphabet wird, weil ich glaube, das hätte nochmal bei Alphabet dann umsatzmäßig ordentlich in der Kasse geklingelt.
Könnte theoretisch noch. Oder andere Android-Phones könnten ja von Alphabet, weißt du, gesteuert werden als KI-Anwendung. Also das ist noch nicht fertig.
Findet ihr eigentlich wirklich ChatGPT besser als Gemini? Oder habt ihr es überhaupt schon mal ausprobiert?
Ich habe es schon mal ausprobiert, aber vielleicht lag es auch daran, dass OpenAI so der First Mover war, also der Erste, der so in die Masse ging. Und ChatGPT und ich haben uns jetzt aneinander gewöhnt. Okay. Also jetzt möchte ich diese Beziehung nicht gefährden. Aber im Ernst, also ich komme mit ChatGPT super zurecht und ich finde auch brutal, was seit dem neuen Update, also ChatGPT 4o, was da geht, wie krass intelligent das nochmal wurde. Deswegen habe ich da gerade gar keinen Nutzen zu wechseln, muss ich sagen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich kurzzeitig mal Gemini tatsächlich besser fand. Mhm. Aber irgendwas ist dann passiert in den letzten Wochen nochmal bei ChatGPT, dass ich mit den Ergebnissen dort deutlich zufriedener bin. Das muss ich jetzt auch
Sprung.
Ganz...
Ja, es gab einen unglaublichen Sprung.
Ja, ja. Und das ist eigentlich relativ peinlich wiederum für Alphabet, finde ich. Weil wenn du der Konzern bist, der den größten Datenschatz der Welt hat, dann sollte man eigentlich erwarten können, dass die in der Lage sind, den so gut hinzutrainieren, dass sie es besser machen
aber
als Microsoft.
Sie machen ja, und das finde ich schlau, sie geben ja nicht, es ist ja kein fortlaufender Prozess, sondern sie kommen ja immer wieder mit neuen Versionen raus. Mal schauen, wie die in 6 Wochen oder in 3 Monaten, das kann ich nicht beurteilen. Das heißt, das kann dann schon wieder ein Quantensprung sein. Ich glaube, das wird ein Rennen. Natürlich kommt es darauf an, wer konnte von diesen Nvidia-Chips genügend einkaufen, um das beste Modell zu machen. Aber ich bin mir nicht so sicher. Also es kann durchaus sein, dass wir in 3 Monaten hier sitzen und es gibt 2 Modelle, die sind besser als ChatGPT.
Absolut.
Und dann wäre Apple ja eigentlich schon wieder der große Gewinner. Weil wenn das KI-Wettrennen, wenn da alle paar Monate irgendwie wirklich ein ganz neuer Quantensprung, dann können die ja neue iPhones verkaufen, dann müssen die ja am laufenden Band müssen die neue iPhones rausbringen.
Das wollte ich ja gerade noch anbringen. Das ist ja für den Apple-Aktionär gerade das Geilste, weil wir haben uns über Apples Next Big Thing unterhalten und wir haben ja gesagt, ja, was ist das? Das TV oder ist das jetzt die Vision Pro oder was auch immer? Aber es ist vielleicht einfach, alle müssen ihre Geräte austauschen. Ich meine, 1 Milliarde Geräte oder mehr sind im Umlauf. Wenn du jetzt mit KI brauchst das iPhone 15 oder bald das neue, dass es überhaupt noch funktioniert, wenn jetzt alle so langsam tauschen, das heißt, wenn sich das noch mehr durchsetzt, ja, das ist auch nicht schlecht für den Apple-Aktionär, wenn erstmal alle hier die Geräte wechseln und es gibt Apple wieder Luft, wirklich das nächste große Ding dann zu bringen, was auch immer das sein wird.
Und man darf auch nicht vergessen, so wie ich das verstanden habe, also dem Vernehmen nach war diese Konferenz ja wohl eher eine langweilige. Ich habe also nicht sämtliche 2,5 Stunden gesehen, aber so wie ich es verstanden habe, schmeißen sie Siri ja nicht weg. Also sprich, wenn da die Ergebnisse nicht zufriedenstellend sind, dann springt es quasi über oder und du kannst die App auch überhaupt installieren.
Und wechseln kannst du.
Genau. Und inwieweit das in der Praxis dann passiert, mal schauen. Also ich glaube schon, dass sie im Hintergrund immer noch den Anspruch haben, selber was auf die Bühne beziehungsweise auf die Geräte zu bringen.
Klar. Aber sind wir ehrlich mit Siri. Siri ist unfassbar dumm. Verglichen, wenn du mit, früher hast du gesagt, boah, cool, Siri, mach mal einen Kalendereintrag oder schreib mal im WhatsApp, Timo, 17 Uhr treffen wir uns in der Weinbar oder irgendwas. Aber wenn du dann mit ChatGPT angefangen hast zu arbeiten, merkst du, wie unfassbar dumm Siri ist.
Also, wisst ihr, was mein häufigster Befehl war? Nicht bei Siri, weil ich bin ja kein Apple-User, sondern es gibt es ja auch bei Google, das heißt ja Hey Google. Bestimmt, weil ich mit den Kindern im Auto gesessen habe und das gibt schon seit 10 Jahren, erzähl mir einen Witz. Ja, unfassbar viele Flachwitze.
Und das Schlimme ist, dass von Amazon redet kein Mensch mehr, obwohl die eigentlich mal mit ihrer Alexa, also ich weiß gar nicht, ob sie sogar vielleicht einen Ticken früher dran waren als Apple, kann das sein? Oder war Apple mit Siri zuerst? Auf jeden Fall hatten sie so diesen Echo.
Ja, aber ich glaube, es sind ja bei Apple, wo habe ich es mal gelesen, auf die 10 häufigsten Befehle, es sind schon 90%. Ich glaube, es wird als Haushaltsgerät wahrgenommen. Aber ich gebe dir recht, wenn das noch mehr könnte, insbesondere wenn Voice Recognition da richtig gut wäre, ja, vielleicht. Aber ich glaube, Amazon und inwieweit sie die Welt mit De Kuiper beherrschen werden, das wäre ein neues Thema.
Ja, gut. Dann gehen wir jetzt rüber zu meinem Thema, Anlegen wie die Millionäre.
Du lachst schon.
Gut, dass ich das Thema mache, ne? Also, Es gibt ein neues Rahmenwerk, das nennt sich LTIF. Das ist nicht ganz neu, also es ist so, dass es, glaube ich, schon vor ein paar Jahren rausgekommen ist, aber es gibt jetzt eine überarbeitete Fassung. Und im Wesentlichen besagt dieses europäische Rahmenwerk, dass also Produkte, die eben nicht im Bereich Public Markets anzusiedeln sind, also Aktien, Anleihen, Rohstoffe etc., Krypto, sondern im Bereich Private Markets, also das sind zum Beispiel Venture Capital Fonds, Private Equity, Private Debt, Infrastrukturfonds und so weiter, dass die jetzt also, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen, dann also auch Privatanlegern zugänglich gemacht werden können. Weil das sind, wie gesagt, Private Markets, das sind halt Produkte, die eigentlich nur entweder großen institutionellen Anlegern zugänglich gemacht werden können oder halt Family Offices, also das heißt, die dann entsprechend auch mit großen Tickets, mit bestimmten Losgrößen da hinein investieren können. Und insbesondere im Bereich Private Equity ist das so, dass jetzt immer mehr Anbieter hier auch in Deutschland sich auf die Fahne schreiben, diese Produkte, die eigentlich nur den Hochvermögenden zugänglich und offen stehen, diese also auch dem Privatanleger zugänglich zu machen. Ab Losgrößen, bei einem Anbieter sind es irgendwie 1.000 Euro, bei dem anderen sind es ab 10.000 Euro. Aber wenn du die halt initial einzahlst, dann kannst du also auch schon mit einem Sparplan 100 Euro, 200 Euro da monatlich in so ein Private Equity Produkt einzahlen. Also, das ist der Hintergrund mit dem Claim Anlegen wie die Millionäre. Und jetzt natürlich nur die Frage, ist das eine gute Entwicklung oder habt ihr da die Befürchtung, dass da gerade nur das, was sowieso dieses Smart Money, also die großen Institutionellen, nicht haben wollen, ja, dass das quasi nur dann weitergereicht wird an die Privatanleger, weil man sich denkt, ja gut, also wir, das Smart Money, wir wollen diese Tranchen nicht und jetzt reichen wir den Schrott einfach weiter an das Dump Money und machen das also quasi dann mit in kleineren Tranchen Privatanlegern zugänglich.
Ich bin ja immer skeptisch, also ich bin ja grundsätzlich für Innovation im Finanzbereich, für neue Produkte, neue Dinge, das finde ich immer super. Ich bin nur immer sofort skeptisch, wenn von Produkten, die nur institutionell platziert werden. Also, man redet ja bei Private Equity von der sogenannten Ticket Size. Das heißt, du hast da 5 Millionen, 10 Millionen Minimum Investment, das du überhaupt mitspielen kannst. Manchmal 100 Millionen oder eine Milliarde. Blackstone hat jüngst 100 Milliarden von amerikanischem Immobilienmarkt aufgesammelt. Also, das ist reines Insti-Geschäft. Und wenn dann auf einmal hier du die finanzielle Nahrungskette rausgehst bis ans Ende und sagst, jetzt hole ich mir noch 5.000 Euro vom Opa Heinz, dann bin ich erstmal skeptisch. Spricht es aber nicht unbedingt gegen das Produkt, sondern wenn du natürlich wirklich da in die Private Equity Tranche reinkommst, so wie alle anderen, dann kann das durchaus Sinn machen. Aber ich bin auch etwas skeptisch, ob der Privatmann unbedingt da eine Private Equity Komponente braucht. Also du hattest neulich, gab es diese Umfrage, ich glaube die UBS war es, unter Family Offices und die haben um die 25% in gelisteten Aktien und um die 28% in Private Equity. Macht auch Sinn, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt 100 Millionen zu verwalten, eine Milliarde, gehst du noch breiter raus. Aber es gibt eigentlich genug Aktien für den Privatmann, wo du investieren kannst. Wir haben ETFs, wir haben alles Mögliche. Also es ist vielleicht eine interessante Beimischung für manche, die das unbedingt brauchen. Aber wichtig ist natürlich auch, dass man auf die Kosten achtet, weil Private Equity ist auch nicht billig. Also da reden wir nicht ETF 0,1% im Jahr. Da reden wir teilweise 2%, 2,5%. Produktinterne Kosten, die noch drin sind. Also da muss auch Rendite erwirtschaftet werden. Deswegen, ich finde die Innovation jetzt nicht schlecht. Ich sehe sie etwas skeptisch. Aber lass uns da auch mal in einem Jahr zwei drüber reden, wenn wirkliche Performance-Zahlen da sind. Also wirklich nicht zurückgerechnet anhand von einem Private Equity Fonds, der geschlossen ist, sondern anhand von wirklich Privatanleger, die da rein investiert haben, mit echten Kosten. Ist da was hängen geblieben oder nicht? Dann finde ich, kann ich ein Fazit ziehen. Also ich bin offen, aber mit einer gewissen Skepsis.
Ja, ich würde es so ähnlich sehen. Also First Mover ist manchmal ganz gut, aber wir haben noch gar keine Erfahrungswerte. Das ist ganz klar der Nachteil, wenn man jetzt beginnt. Es kommt dann auch darauf an, ob du wirklich, das kann von Anbieter zu Anbieter auch unterschiedlich sein, ob du wirklich dann gebündelt mit großen Tickets in die großen Deals reinkommst. Bei Crowdfunding, die Grundidee finde ich ganz gut, aber Crowdfunding ist oft das Ende der Nahrungskette. Also wer nirgendwo mehr Geld bekommt, der geht an irgendwelche Crowdfunding-Projekte und ich kann natürlich immer eine Zielrendite drüber schreiben. Also da bin ich offen gesagt sehr, sehr skeptisch. Ich finde es aber grundsätzlich, finde ich die Idee nicht schlecht, wenn du, wie gesagt, wirklich an die großen Deals mit rankommst. Also du sitzt mit den großen, keine Ahnung, Tiger oder Sequoia oder sowas, sitzt du irgendwo mit im Boot, nur das wurde gebündelt. Und dann, wie Sebastian sagt, dann muss es natürlich auch noch zu einer akzeptablen Kostenquote sein, was bei mir immer heißt, die Fixkosten sollten möglichst niedrig sein, dass du vom Gewinn für denjenigen, der das letztlich ausgesucht hat, was abgibst, das ist normal. Das zahlen andere dann eben auch teilweise, aber nicht eben vorab. Also vorab schon mal, also alles andere mehr als wie so ein Agio beim Ausgabeaufschlag wie beim klassischen Aktienfonds. Sagen wir mal zwischen 2 und maximal 5%, wobei die obere Grenze mir eigentlich schon ein bisschen viel wäre, fände ich frech, weil du ja am Ende nochmal bei einer Gewinnbeteiligung hast. Und dann muss ich sagen, es ist nur für den was, der da auch, wir haben, wer das in den letzten 5 Jahren nämlich gemacht hat, da haben auch Millionäre einige Millionen verloren. Und das war ein ganz, ganz schwieriger Markt. Das macht es allerdings jetzt auch wieder, um mit einer positiven Note da zu schließen, auch wieder interessant, weil das ist jetzt auf eine gewisse Art und Weise antizyklisch. Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ja, jetzt macht jeder irgendwie VC, jetzt haben WeWork, war 50 Milliarden wert und jetzt hat Softbank gesagt, ja, das ist ja easy, da wird noch mehr Geld raus. Aber jetzt liegt der Markt echt am Boden. Viele Fonds sind geschlossen und das macht es natürlich auch interessant, weil diejenigen, die damit Geld an den Markt kommen, auch wieder bessere Bewertungen erzielen können. Wenn sie nicht gerade in Large Language Models investieren wollen, das kostet immer noch sehr viel Geld. Aber ansonsten musst du sagen, du kannst mit Geld, es gibt schon einige, die Geld suchen und es war vor 2021 eigentlich auch noch, war so, glaube ich, der Peak. Da hast du wenig für Geld bekommen, weil das Geld so in Strömen geflossen ist. Also so unter dem Aspekt finde ich ganz interessant. Aber man muss immer dran denken, da steht nicht nur im Disclaimer, das Geld kann weg sein. Da steht da nicht nur pro forma. Noch 5 Jahre so weiter, aus welchen Gründen auch immer. Und die Durchschnittsrendite wird wahrscheinlich eher spärlich sein.
Genau, und das ist, ich habe es gleich, aber das ist genau der richtige Punkt, den ich noch ergänzen wollte. Wenn du breit in einen Korb von Aktien reingehst, MSCI World, dann wird das Ding nicht auf Null fallen. Aber Private Equity ist halt auch schon vor Börsengang, ist spekulativ. Deswegen machst du da auch teilweise 14% im Jahr. Aber die schenkt dir ja keiner, weil er doof ist, sondern weil du eine andere Risikobepreisung hast. Also das kommt obendrauf.
Ja, und ganz kurz, diese 14% machst du nicht. Natürlich werden einige davon, so ist das Ziel, die Denkweise muss man verstehen, einige werden sich vervielfachen. Ein Großteil wird wertlos. Und daraus ergeben sich dann im Schnitt 14%. Ja, also wenn du eine Erwartungshaltung hast, dass die machen nicht im Schnitt 14%. Das ist auch ganz wichtig. Also Pleiten, Pech und Pannen gehört da absolut mit dazu. Einfach deswegen auf jeden Fall streuen. Und das ist wahrscheinlich immer noch die bessere Idee, als zu sagen, ich streue auf 10 verschiedene. Ich will die Branche nicht schlecht machen. Es gibt so viele Plattformen, aber ich wäre beim Crowdfunding, da muss man sich sehr gut auskennen.
Also das ist ja dann bei Private Equity so ein bisschen dieser Small-Size-Effekt, der Small-Small-Small-Size-Effekt sozusagen. Ne?
Kommt auf die Projekte an, ja. Kann super klein sein, du kannst natürlich auch von einem größeren was bekommen, aber ja, klar.
Ja, also, ja, ich meine, wenn man davon ausgeht, die sind ja noch nicht börsennotiert, das sind ja dann in der Regel Unternehmen, die eben noch nicht so groß kapitalisiert sind, eben noch nicht so viel Unternehmenswert haben, wie ein Unternehmen. Das.
Ja. Aber was ich noch ergänzen will, da darf man sich auch nicht blenden lassen von diesem Nimbus des Private Equity. Denn es ist mir jetzt spontan eingefallen, ich weiß jetzt nicht, ob es Andreessen Horowitz war oder Sequoia oder einer, aber die hatten mal in der Corona-Zeit, und das hatte ich bei dir mal in einem Webinar gesehen, das war ein guter Punkt, eine Studie verfasst über ihre ganzen Beteiligungen historisch und haben herausgefunden, dass sie die meiste Rendite eigentlich erst nach Börsengang gemacht haben, viel mehr als in der Private Equity Phase. Das heißt, sie haben in der Private Equity Phase Geld verdient, aber als das Ding an der Börse war, waren die Renditen viel besser und größer als das ganze Zeug davor. Darf man nicht unbedingt vergessen, ja?
Das ist wirklich ein interessanter Punkt. Mhm. Und ganz, ganz wichtig ist dabei auch noch zu erwähnen, also da gibt es dann halt bei diesem Private Equity, also wenn man das über diese Struktur macht, dass man in so einen Fonds dann mit reingeht, da gibt es eben Beschränkungen bei der Handelbarkeit. Also da wird dann halt nur quartalsweise beispielsweise Net Asset Value berechnet, so, schwieriges Wort. Und das bedeutet, du hast da... Kann man aber auch als psychologischen Vorteil sehen, wenn einem nicht der Markt sekündlich sozusagen einen neuen Preis zuruft.
Aber dafür bist du illiquid natürlich. Aber du kannst auch nicht jederzeit raus. Ja.
Ganz genau.
Hat alles Vor- und halt Nachteile. Nur, wenn du halt sagst, ich brauche morgen die Kohle, dann sagen die, nee. Wir haben hier Rückgabefristen, da kannst du raus.
Du kannst nur 10% oder so maximal innerhalb eines Quartals beispielsweise entnehmen.
Ja. Und Zweitmarkt kannst du noch nicht geben, weil der dafür noch zu jung ist wahrscheinlich. Ne?
Ja, das war ja auch, diese Zweitmärkte haben sich dann auch bei geschlossenen Fonds nie richtig gebildet. Oder in USA kannst du ja dann diese Beteiligungen, wenn du jetzt, nehmen wir mal Tesla nochmal als Beispiel, kriegst du ja Mitarbeiteroptionen. Da gibt es ja auch teilweise illiquide. Aber das ist nichts im Vergleich zu einem großen ETF oder zu einer liquiden Aktie, wo ich drauf drücke und kann die verkaufen oder kann sagen, ich hole sie mir rein. muss man alles, und dafür kriegst du ja auch 14%, weil du natürlich illiquid bist. Also dieses Risiko nach oben, die Rendite, setzt sich ja durch diese Risiken zusammen, die kompensiert werden müssen. Also man muss es sich eigentlich vorher nur überlegen.
Ich habe neulich ja ein Interview mit dem lieben Kollegen Armin Brack gemacht. Und eine dieser Aktien, die er mitgebracht hatte, war Blackstone. Mhm. Super interessant, super spannend. Irgendwie das auch so quasi über Bande als so einen leichten Immobilienplay eigentlich. Also ich fand seine Investmentthese auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und das fällt mir jetzt nur ein, weil es gibt ja einige Private Equity Unternehmen, die auch börsengelistet sind, wie zum Beispiel Blackstone. Wär das für euch ein eher gangbarer Weg, für euch persönlich jetzt?
Also für mich schon. Wir hatten es mal vor ein paar Folgen, dass ich immer mal wieder Private Equity Firmen oder auch eine Liste Private Equity ETF, ich glaube von iShares ist der, mal beimische und kaufe die halt gerne, wenn es gerade der Branche schlecht geht und dann setzt du drauf, dass du sagst, Blackstone, die überleben eh und die werden schon wieder was reißen. Da bist du halt dann schon am Erfolg irgendwo beteiligt, an den Gebühren, an den teilweise horrenden Gebühren, die halt kassieren, aber du bist jetzt nicht an dem einzelnen Private Equity Projekt mit drin. Das ist schon, es ist eine Alternative, aber es ist auch irgendwo was anderes. Das ist, wenn ich jetzt eine Immobilienaktie an der Börse kaufe, dann kaufe ich mir ein Stück vom Eigenkapital. Wenn ich mir eine Immobilie jetzt in München kaufe, dann habe ich Fremdkapital und Eigenkapital. Also es ist schon, es ist same, same, but different, so ein bisschen zu sagen. Man muss wissen, was man will. Aber ich würde jetzt auf den Praxistest einfach warten von diesen Produkten, was am Ende wirklich netto übrig bleibt. Und dann kann man sagen, passt oder kostet zu viel oder ist geeignet für XY.
Man muss wissen, was man will, ist wirklich ein sehr, sehr gutes Stichwort für unser letztes Thema.
Eine Binse.
Wer soll denn Europameister werden? Was wollen wir denn da?
Hallo.
Lars?
Also wir müssen jetzt keine Deutschlandflaggen aufhängen, aber ich meine, die Frage erübrigt sich doch, oder?
Du drückst wieder der Schweiz die
Daumen. Beim zukünftigen Wohnort, wenn alles gut geht. Nee, komm ja nicht raus. Ach Gott, das ist ein neues Thema. Also nee, hallo. Heute in dem Transportmittel meiner Wahl, was mich hier nach München gebracht hat, würde ich sagen, dass etwa, naja, also es waren doch einige dabei, die sich offensichtlich, das muss man dazu sagen, ihr wisst ja schon, wer das Auftaktspiel am Freitag gewonnen hat. Wir sprechen uns hier jetzt am Freitagmittag. Wir haben gar keine Ahnung, wenn man denn wirklich keine Ahnung hätte. Zum Glück haben wir hier 1,5 bis 2, die von Fußball, also die den Unterschied zwischen Wimbledon, Wembley und so weiter kennen.
Und Sebastian, erklär doch nochmal bitte.
Ich war am Donnerstag mit Timo, mit einem guten Freund von uns und meiner Freundin Mittagessen. Und ihr müsst wissen, ich bin ja gar nicht Fußball, Tennis, das sind ja gar nicht meine Felder.
Überhaupt,
das ist mir total
Sport,
wurscht. Ich habe früher so diese Kettensägen-Wettbewerbe cool gefunden.
Ja, Kettensägen jonglieren.
Nee, weißt du, wo du,
ja, ich
wo
weiß,
du dann nach oben kläterst,
und
genau.
Und so.
Und, ah, das fand ich immer
so
cool.
So auf D-Max nachts läuft, ne?
Genau, für Eurosport jetzt D-Max.
Oder Nageln in der Kneipe, ne? Also Nageln.
Das sind ja Wettbewerbe.
Nicht mehr. Und auf jeden Fall gestern beim Mittagessen habe ich dann, ich glaube, Timo, du hast es gesagt, Wembley. Und habe ich gesagt, das ist doch dort, wo die immer Tennis spielen. Mhm. Dann hat meine Freundin sogar eingegriffen.
Close.
Fast. Deswegen äußere ich mich zu diesem Thema nicht. Aber ich muss nur sagen, mir ist Fußball egal. Wer Bock drauf hat, soll jeder seinen Spaß haben. Ich habe da keine Meinung oder Präferenz.
Verbaler Pfostenschuss. Aber
ja,
ging schon mal aufs Tor. Irgendwas mit W halt.
Was ist denn die Antwort? Wer gewinnt denn, Timo?
Die Europameisterschaft.
Die Europameisterschaft. Ja, Deutschland-Schottland kann ich ja, so gut sagen, das ist ein 3-0, aber das ist gleich gewesen. Ne?
Also 3-0, Lars hat meine Prognose abgegeben.
Das ist keine Prognose.
Okay.
Das ist das Ergebnis heute Abend in 6 Stunden.
Und Lars weiß das, weil er den Schiri geschmiert hat. Wer wird Europameister? Ja, Mai. Wenn wir es hier schon selber im eigenen Land austragen, wäre schon ganz gut, wenn Deutschland Europameister wird, oder? Ich glaube, das wäre für die Stimmung im Land. Hey, das wäre, also, jetzt mal ernsthaft, das wäre wirklich ein Sommermärchen. Sommermärchen?
Hauptsache Sommer noch dazu,
Ich wollte gerade sagen, Märchen. Sommer wäre mir wichtiger als Märchen. Ich meine, wir haben ja so einen kleinen Herbst jetzt hier im Juni. Ich bin hier zu deiner Hochzeitseinladung, dachte mir, oh, da legst du dir Leinenhosen raus und Leinenhemden und München und so schöne, warme Nächte. Und jetzt hockst du hier bei 18 Grad.
Schneeanzug, ja.
Ich ziehe meinen Glitteranzug trotzdem an. Mir ist das egal, ich ziehe es jetzt durch, ich habe den gekauft dafür, goldener Glitteranzug und
gut ist. Den kannst du auch sehr gerne einfach in der nächsten Woche zur nächsten Ausgabe wieder anziehen.
Let's see what shakes out.
Okay. Es wäre wirklich gut für uns hier, wenn Deutschland das wird, weil ich glaube, das wird, glaube ich, mal wieder so ein bisschen so die Stimmung hier heben. Also zumindest, auch wenn alles andere dem Bach runtergeht, Zwinker, zwinker.
Können wir jetzt gemeinsam einheitlich feiern für ein Ziel. Das ist doch schön. Das ist doch, kann doch nur was Positives sein. Hoffe ist zu wenig. Ich habe eine sehr positive Einstellung dazu, dass Deutschland Europameister wird. Punkt aus, fertig, Feierabend.
Dann schließen wir uns da an.
Danke.
Ja, cool. Alright. Ja, dann haben wir es.
Ich weiß ja eigentlich, da steckt noch was in dir, ne? Aber das
machst du morgen. Ja, ich sehe es auch irgendwas. Ja,
da ist noch was. Nee, das lasse ich morgen raus, ja.
Okay,
also am Samstag.
Wir erzählen dann davon nächste Woche. Mit Fotos, die wir auf der 1 zumindest auf der Plattform, wo wir euch als Beta-Tester hochladen. Habe ich jetzt einfach gesagt.
Ja, das können wir nicht mehr rausschneiden. Geht ja schon früh los. Da kriegen wir noch ein seriöses Foto zusammen.
Mit Glitter. Let's see. Cool.
Tschüss.
Ciao.
Bis dann.